zur Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria begrüßt Sie heute herzlich Nikolaus Albert. Mit der heutigen Sendung beginnt eine neue Reihe zum Thema Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium. Christus nachzufolgen ist ein Kerngedanke christlicher Spiritualität. Mit der Taufe sind wir nämlich berufen, Jünger Christi zu sein und ihm nachzufolgen. Dabei schauen wir in dieser vierteiligen Sendereihe auf das biblische Fundament der Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium. Diese Reihe wird gestaltet von dem Salesianer Don Boscos und Dozenten für christliche Spiritualität und biblische Theologie, Pater Dr. Josef Weber. Ihn möchte ich nun auch zu Beginn herzlich begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, in dem ersten Teil dieser Reihe machen wir uns Gedanken über die Berufung der ersten Jünger und schauen dabei auf den Text aus dem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums, die Verse 16 bis 20. Und wir freuen uns nun, von Ihnen, Pater Weber, hören zu dürfen, was das Charakteristische solch einer Berufung ist.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf heute und dann drei folgenden Sendungen noch mit Ihnen zusammen das Markus-Evangelium meditieren. Ich habe als Thema gewählt Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium. Und dieses Thema hat etwas Unmittelbares mit uns selber zu tun. Ich habe einige Perikopen, einige Schriftstellen ausgewählt, wo Jesus immer mit seinen Jüngern zusammen ist. Und genau diese Perikopen im Markus-Evangelium sagen auch etwas über unser Christsein aus, wie wir heute als Christen zu leben haben. Wir wollen uns also auf diesen Text einlassen, heute bei der ersten Sendung zunächst einmal auf die Berufung der ersten Jünger und dann aber immer auch einen Bogen schlagen in unsere Zeit hinein, in unser Leben herein, in unser Leben als Christen. Was sagt das uns heute aus? Wir dürfen uns also auf das Markus-Evangelium einlassen. Wir wissen, dass dieses Evangelium als erstes geschrieben worden ist, so ungefähr um das Jahr 70 nach Christus, und dass darum der Evangelist Markus auch keinen Anlass hatte, seinen eigenen Namen zu nennen, denn er musste dieses Evangelium ja nicht anderen gegenüber abgrenzen. Wer war dieser Markus? Sehr viel wissen wir nicht von ihm, aber die Apostelgeschichte sagt uns, dass er ein Jerusalemer Jude gewesen ist. Seine Mutter hieß Maria und sie hatte ein Haus in Jerusalem. Und sie hat dieses Haus den ersten Christen als Gebetshaus zur Verfügung gestellt. Wir dürfen also davon ausgehen, dass die Apostel oder auch andere Jünger Jesu in diesem Haus aus- und eingegangen sind, dass man sich im Haus der Maria beziehungsweise sozusagen im Elternhaus des Markus getroffen hat, zum gemeinsamen Gebet, zur gemeinsamen Eucharistiefeier, zum Brotbrechen und so weiter, sodass Markus sehr viel aus dem Leben Jesu damals erfahren hat. Markus selber hat ja Jesus nicht gekannt. Er ist sozusagen ein Christ der zweiten Generation und hat seine Erkenntnisse eben nur von Aposteln und von Jüngern der ersten Generation erfahren. Die Apostelgeschichte sagt uns dann auch, dass Paulus diesen Markus mitgenommen hat auf seiner ersten Missionsreise, dass es dann aber auch zum Zerwürfnis gekommen ist und Markus ist zurückgekehrt nach Jerusalem und Paulus hat seine Missionsreise fortgesetzt, nachzulesen im 15. Kapitel der Apostelgeschichte. Dieser Markus muss in der Urkirche und im ersten Jahrhundert eine überragende Autorität gewesen sein. Der Kirchenvater Papias von Hierapolis schreibt, dass dieser Markus sein Evangelium in Rom verfasst hat. In Rom gab es damals schon mehrere Christengemeinden. Juden und Heiden, die sich in Rom niedergelassen hatten, Juden vor allem, die vom jüdischen Krieg verfolgt waren, ihr Land verlassen mussten und dann eben woanders eine Bleibe gesucht haben. Wir können also zunächst einmal davon ausgehen, dass Markus in Rom dieses Evangelium verfasst hat und dass er dort bereits Christengemeinden vorgefunden hat, unter denen vor allem Christen der zweiten Generation gelebt haben. Und damals in diesen Gemeinden war eine Frage ganz wichtig. Und diese Frage hat gelautet: Wie können wir heute Jesus nachfolgen, da er nicht mehr sichtbar unter uns ist? Wir könnten es etwas einfach ausdrücken und sagen: Ihr Apostel, ihr habt es ja leicht gehabt, ihr habt Jesus gesehen, ihr habt gesehen, was er getan hat, ihr habt gehört, was er gesprochen hat, ihr konntet ihm direkt nachfolgen. Aber wie können wir heute Jesus nachfolgen, da er nicht mehr sichtbar, nicht mehr hörbar unter uns ist? Und genau auf diese Frage gibt Markus eine Antwort, indem er das griechische Wort für Nachfolge, apokalypten heißt das, dass er diesem Wort eine neue Bedeutung zumisst. Nachfolgen, so sagt Markus, heißt nicht mehr jemandem physisch nachgehen, der vor mir geht, den ich sehe, dem ich einfach nachlaufe, sondern Nachfolge heißt, aus demselben Geist leben wie dem, dem ich nachfolge. Also aus dem Geist Jesu leben, aus dem Geist der Bergpredigt leben, aus dem Geist der Seligpreisungen leben. Das also bedeutet heute auch Nachfolge für uns Christen, dass wir das Gebot der Liebe ernst nehmen, dass wir das, was Jesus uns hinterlassen hat, als Frohbotschaft, als Friedensbotschaft, als Liebesbotschaft, dass wir all das ernst nehmen und versuchen, in unserem eigenen Leben zu verwirklichen. Nun, wir wollen uns nun auf den Heiligen Text einlassen und ich möchte Sie bitten, wenn Sie die Möglichkeit haben, zu Hause auch zur Heiligen Schrift zu greifen. Wir werden also das erste Kapitel des Markus-Evangeliums nun gemeinsam meditieren. Und um eine Perikope, das heißt einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift, besser verstehen zu können, ist es immer ratsam, das Umfeld auszuleuchten, in dem wir diesen Abschnitt finden. Die Berufung der ersten Jünger finden wir in den Kapitel 16 bis 20 des ersten Kapitels im Markus-Evangelium. Damit wir aber dieses Kapitel besser verstehen, diesen Abschnitt besser verstehen, wollen wir uns an die ersten 15 Verse ein bisschen einlassen und dann auch an das, was nach diesem Vers 20 kommt. Das erhält diese Perikope um einiges besser. Ich darf Ihnen zunächst einmal im Kapitel 1 die Verse 1 bis 13 vorlesen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Es begann, wie es beim Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen Boten vor dir her, er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, mich zu bücken, um die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe euch nur mit Wasser getauft. Er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jenen Tagen kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herniederkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Dort blieb Jesus 40 Tage lang und wurde von Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, die ersten 13 Verse des Markus-Evangeliums. Wir können diese 13 Verse vergleichen mit einem Art Vorwort. Wir haben natürlich kein so schönes Vorwort wie im Johannesevangelium, das hymnisch wunderbar gestaltet ist, das Sie kennen. Zu Weihnachten wird es uns immer wieder verkündet. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Im Anfang war es bei Gott. Wunderbare, große Worte, die unser Geist gar nicht zu fassen vermag. Hier im Markus-Evangelium haben wir auch so eine Art Vorwort, denn in diesen ersten 13 Versen wird uns gesagt, wer sozusagen der Hauptdarsteller des Evangeliums ist, wer Jesus Christus ist. Und das wird uns an einigen Stellen sehr deutlich verkündet. Ich möchte Ihnen zunächst einmal diese Stellen ganz kurz anführen. Schon im Vers 1 hat es geheißen, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Evangelist lässt also keinen Zweifel daran, dass der, um den es sich hier handelt, dieser Jesus von Nazareth, dass der Sohn Gottes ist. Die größte, die schönste Aussage, die wir über Jesus machen können, er ist Gottes einziger Sohn. Jesus wird also als der ausgewiesen, der in Wahrheit ist, der Sohn Gottes. Die erste Aussage über Jesus ist die wichtigste Aussage. Er ist kein Sozialreformer, er ist kein Wundertäter, er ist kein exzellenter Rabbi, sondern der Sohn Gottes, der verheißene Messias. Im Vers 8 wird uns dann eine weitere Aussage über Jesus überliefert, wenn es da heißt, ich habe euch nur mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Es geht hier um den Unterschied zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Die Person Jesu wird also deutlich abgehoben vom Propheten des Alten Testaments, der im Neuen Testament sterben wird, von Johannes dem Täufer. Er hat getauft im Rahmen einer Bußbewegung. Er hat mit Wasser getauft zur Vergebung der Sünden. Doch der nach ihm kommende, nämlich Jesus, ist der Stärkere. Er wird mit Heiligem Geist taufen, mit jenem Geist, dessen Zeichen das Feuer ist. Der Wassertaufe des Johannes wird die Geisttaufe Jesu gegenübergestellt, die an das endzeitliche Gerichtsfeuer denken lässt. Eine weitere Aussage über Jesus finden wir dann in Vers 11, der da lautet, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Die Stimme aus dem Himmel gilt ganz allein Jesus selber. An ihm, dem geliebten Sohn, hat Gott Gefallen gefunden. Es heißt hier nicht so sehr, wie es in der Einheitsübersetzung heißt, an seinem geliebten Sohn, du bist mein geliebter Sohn, sondern im griechischen Original heißt es, du bist der Sohn, der von mir einzig geliebt ist. Also es gibt keinen zweiten und keinen dritten Sohn. Es gibt nur diesen einzigen Sohn vom Vater, den er liebt und dem diese Stimme gilt. Der Artikel, du bist der von mir einzig geliebte Sohn, deutet nicht auf eine Adoption hin, dass Jesus adoptiert worden wäre von seinem Vater im Himmel, sondern er ist der einzig Auserwählte, er ist der Gerechte, im Horizont der Menschensohn Christologie. Im Vers 12 finden wir dann eine weitere Aussage über Jesus, wenn es da heißt, danach trieb der Geist Jesus in die Wüste. Nicht ein Mensch, sondern Gott selber ergreift die Initiative. Im Geist ist nicht Gottes zwingender, sondern Gottes führender Wille zu sehen. Gott selber führt seinen Sohn in die Wüste hinaus, 40 Tage lang, wo er sich nun vorbereiten kann. Wüste, das ist immer der Ort der Läuterung. Das ist immer der Ort der Scheidung. Das ist immer der Ort, wo man ganz allein auf Gott zurückgeworfen wird. Wüste, das ist immer der Ort der Vorbereitung. Alle großen Gestalten der Kirchengeschichte haben sich, bevor sie ihre große Sendung in Angriff genommen haben, in eine Art Wüste zurückgezogen. Das heißt, sie haben sich zurückgezogen in Zeiten der Einsamkeit, in Zeiten der Stille. Den heiligen Benedikt finden wir zunächst einmal in Subiaco, in einer etwas unwirtlichen Gegend. 4 oder 5 Jahre lebt er dort, bevor wir ihn im Jahre 530, 539 im Monte Cassino finden, wo er seine große abendländische Regel schreiben wird. Er hat sich also auf diese Sendung vorbereitet in Umbrien, in den Marken. Bei Franz von Assisi ist es so ähnlich. Mit 3 seiner Gefährten zieht er in Umbrien herum, bevor wir ihn im Jahre 1210 vor Papst Innozenz finden in Rom, wo er den Wunsch vortragen wird, einen Bruderorden zu gründen. Auch Franziskus hat sich auf diese Sendung vorbereitet. Ebenso eine Teresa von Avila. Bis zu ihrem 43. Lebensjahr lebt sie im Karmel der Menschwerdung in Avignon ganz angepasst unter den anderen Schwestern, unter den anderen Karmelitinnen. Es gab dort zu ihrer Zeit etwa 130 Schwestern. Bis sie dann ab ihrem 43. Lebensjahr nach einer schweren Krankheit beginnt, ihren eigenen Orden zu reformieren, und zwar von innen heraus, zusammen mit Johannes vom Kreuz. Auch bei Ignatius von Loyola finden wir so eine Zeit der Vorbereitung. Im Kampf um Pamplona ist er schwer verletzt worden. Er liegt dann ein ganzes Jahr auf dem Krankenbett, und auf diesem Krankenbett geschieht seine Vorbereitung für die spätere Gründung der Jesuiten, der Societas Jesu. Er braucht diese Zeit der Vorbereitung für seine spätere große Sendung. Und vielleicht können wir auch noch ein Beispiel aus unserer Zeit anfügen. Frère Roger Schütz, der Prior von Tessé, der Tessé gegründet hat, der kam schon 1941 in dieses kleine burgundische Dorf, das damals niemand gekannt hat, hat dort Flüchtlinge aufgenommen, hat dort Kriegsflüchtlinge aufgenommen und hat dort mit einigen Männern ganz unscheinbar im Verborgenen und in großer Stille gelebt, bevor dieses Tessé international bekannt wird, als Frère Roger Schütz seine Regel von Tessé schreibt. Das allerdings war erst Ende der 60er Jahre. Das heißt, er hat dort über 20 Jahre völlig im Verborgenen gelebt. Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, zeigt sich, dass das Zitat von Friedrich Nietzsche sich immer wieder bewahrheitet. Wer Großes einst zu künden hat, schweigt tief in sich hinein. Wer einst als Blitz zu zünden hat, muss lange Wolke sein. Und darum finden wir auch Jesus 40 Tage in der Wüste. Die Zahl 40 ist immer die Zahl der Läuterung. Das alttestamentliche Volk der Israeliten ist 40 Jahre lang aus der Wüste, aus Ägypten durch die Wüste gezogen, in das Land, das von Milch und Honig fließt. Und so bleibt auch Jesus 40 Tage in dieser Wüste. Wir bereiten uns auf das größte Fest unseres Kirchenjahres, nämlich auf das Osterfest, immer 40 Tage lang vor durch die österliche Bußzeit. Und schließlich haben wir dann noch den Vers 13, wo auch etwas über Jesus ausgesagt wird. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Er ist also größer als die Engel. Das Leben Jesu mit den wilden Tieren und die Bedienung mit Speise durch Engel lassen geradezu an einen paradiesischen Zustand denken. Jesus ist also der neue Adam. Derjenige, dem die Engel dienen, ist über die Engel gestellt. Er ist der Menschensohn. Er ist der Sohn Gottes. Zusammenfassend können wir also von den ersten 13 Versen sagen, dass in diesen Versen Jesus Christus vom Evangelisten als der ausgewiesen wird, der er in Wahrheit ist, der Sohn Gottes, der verheißene Messias. Anfang, Mitte und Ende des Evangeliums sind durch diese Gottessohn-Aussagen ausgezeichnet, und zwar in gewollter Steigerung. Zunächst einmal bei der Taufe Jesu am Jordan, da gilt die Stimme Jesus ganz allein. Auf dem Berg Tabor, auf dem Berg der Verklärung, werden schon drei Jünger dabei sein, die diese Stimme auch hören. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Und das Selbstbekenntnis Jesu vor dem Hohen Rat und das Bekenntnis des heidnischen Hauptmanns in der Todesstunde Jesu, das gilt dann allen, sozusagen der römischen, der heidnischen und der jüdischen Welt. Bevor wir uns nun der Jüngerberufung zuwenden, finden wir noch zwei Verse, die wir noch kurz bedenken wollen, die da überschrieben sind mit erstes Auftreten in Galiläa. Es sind die Verse 14 und 15, die da heißen: Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, ging Jesus wieder nach Galiläa. Er verkündete das Reich Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wie eine Fanfare klingt das Wort Jesu bei seinem ersten öffentlichen Auftreten in Galiläa. Ja, mit seiner Person bricht das Reich Gottes in dieser Welt herein. Dieser erste Auftritt Jesu ist so ganz anders und entspricht in keiner Weise den Vorstellungen der Juden von einem kommenden Messias. Schon der Ort seines Auftretens überrascht. Jesus beginnt seine Predigt nicht in Jerusalem, der heiligen Stadt des Tempels, der heiligen Stadt der Propheten. Ja, er beginnt seine Predigt nicht einmal in Judäa, im heiligen Land, wo Johannes der Täufer seine messianische Bewegung entfacht hat. Nein, er geht hinauf in die nördliche Provinz zu den halbheidnischen Bauern und Fischern in Galiläa. Kann denn aus Nazareth, kann denn aus Galiläa etwas Gutes kommen? Wird der skeptische Nathanael dem Philippus einmal fragen. Und Petrus wird im Vorhof des Tempels bei der Verhaftung Jesu enttarnt von einer Magd mit der abfälligen Bemerkung: Du bist doch auch einer aus Galiläa. Deine Sprache verrät dich ja. Galiläa, ein verachtetes Land. Und genau hier beginnt Jesus seine Sendung. Buße war das Thema der Predigt des Johannes. Zur Umkehr ruft auch Jesus bei seinem ersten öffentlichen Auftreten auf. Buße und Umkehr, das klingt zwar nach Verzicht und nach unangenehmen Leistungen, die wir erbringen sollen, damit Gott uns nichts anhaben kann, doch sind dies Karikaturen der Buße. Die Bibel sagt es nämlich ganz anders. Das Reich Gottes, das ist die Fülle all dessen, was Gott uns schenken will. Das ist der Sinn, das ist die Zukunft unseres Lebens. Das ist unser unzerstörbares Glück. Das ist unser Leben mit Gott. Nichts anderes will Gott von uns, als dass wir auf sein Angebot, auf das Angebot seiner Liebe antworten, im Glauben und in der Umkehr. Er will nicht bloß Pflichterfüllung von uns. Er will nicht bloß äußere Korrektheit. Das alles ist gewiss auch notwendig. Aber entscheidend immer ist die Liebe, die sich ausweist in der Gottes- und in der Nächstenliebe. Doch betrachten wir den Text dieser beiden Verse etwas genauer. Er wird eingeleitet mit dem Hinweis, nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte. Diese Erwähnung ist nicht zufällig. Die Gefangennahme des Täufers weist auf das Lebensschicksal Jesu hin, das Jesus mit Johannes teilen wird. Ein und dasselbe Wort kennzeichnet die Leidensgeschichte des Johannes und die Leidensgeschichte Jesu. Paradidomai. heißt es im Griechischen, ausliefern, dahingeben. Wörtlich heißt unser Vers nämlich, nachdem man Johannes ins Gefängnis dahingegeben hatte. Diese passive Formulierung lässt nicht Herodes als eigentlich Handelnden erscheinen, sondern der Handelnde ist hier Gott selber, der die Absichten des Mächtigen ins Gegenteil verkehrt. Die Auslieferung des Johannes gehört genauso zum göttlichen Heilsplan wie die Auslieferung Jesu in die Hände der hohen Priester, der Schriftgelehrten, der Ältesten. Auch in der Passio Jesu kommt diesem Begriff Paradidomai eine Schlüsselstellung zu. Zu Beginn der markinischen Leidensgeschichte lesen wir, Judas Iskariot, einer der Zwölf, ging zu den hohen Priestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und sie versprachen ihm Geld dafür zu geben. Von da an suchte nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Paradidomai. Ausliefern wird hier geradezu zu einem Schicksalswort Jesu. Judas wird Jesus den Soldaten ausliefern. Diese werden ihm den hohen Priester ausliefern, dem hohen Rat ausliefern. Diese werden ihm den Pilatus ausliefern. Dieser wird in der Verspottung und der Kreuzigung ausliefern. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Nicht irgendeine Zeit hat sich erfüllt, sondern die von Gott selbst bestimmte Zeit ist nun angebrochen. Mit dem Reich Gottes ist keine irdische Macht, sondern Gottes Herrschaft gemeint. Ein zentraler Predigt der Predigt und der Lehre Jesu, der mit dem Thema der Jüngerschaft und Nachfolge eng verbunden sein wird. Die Gottesherrschaft ist das ewige Leben, das in der Jesus-Nachfolge ermöglicht wird. Das Anbrechen des Reiches Gottes, dies hält Markus fest, ist an den Weg der Nachfolge Jesu gebunden. Umkehr, das heißt Metanoia, das heißt wörtlich übersetzt, sein Leben wieder auf ein Ziel ausrichten, sein Leben wieder ausrichten auf die Person Jesu Christi. Die Kirche schenkt uns im Kirchenjahr zwei ganz bedeutsame Zeiten, wo wir unser Leben wieder auf Christus ausrichten dürfen, nämlich die Adventszeit und die österliche Bußzeit. So bleibt und so ist diese Metanoia, diese ständigen sich hinwenden, orientieren auf Jesus, ein lebenslanger Prozess für uns. Andreas Gryphius sagt, wir leben so dahin und nehmen nicht in Acht, dass jeder Augenblick das Leben kürzer macht. Ja, wir sollen nicht so dahin leben, sondern wir sollen ganz bewusst unser Leben mit Christus leben und auf ihn hinleben. Bevor wir uns nun dem Text der Jüngerberufung zuwenden, hören wir einige Takte Musik.
I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry.
Sie hören in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria eine Reihe zum Thema Jüngerschaft und Nachfolge im Markus-Evangelium. Heute, jetzt gerade, ist der erste Teil und er widmet sich den Gedanken um Berufung und Nachfolge. Wir betrachten soeben mit Pater Dr. Josef Weber von den Salesianern Don Boscos das erste Kapitel aus dem Markus-Evangelium. Die Verse 16 bis 20 haben jetzt den Rahmen mitbekommen, in dem diese Verse eingebettet sind. Und nun freuen wir uns darauf, dass er sich den Versen selbst zuwenden wird.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Ihnen nun die Verse 16 bis 20 zunächst einmal vorlesen. Es geht hier um die eigentliche Jüngerberufung. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf dem See ihr Netz auswarfen, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als er ein Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren im Boot und richteten ihre Netze her. Sofort rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und folgten Jesus nach. Wenn Jesus im Markus-Evangelium mit seinen Jüngern zusammen ist, dann wählt er immer eine sehr schöne Kulisse. Heute sind wir am See von Galiläa. In der morgigen Sendung werden wir auf einem Berg sein. Es geschieht hier nun also etwas völlig Neues mit dieser Jüngerberufung. Wir haben einen neuen Ort, nämlich den See, neue Menschen, nämlich die ersten Jünger. Und es wird auch eine neue Handlung von Jesus geschildert, nämlich die Jüngerberufung. Es sind je zwei Brüderpaare. Simon und Andreas werden als erste erwähnt. Sie stammen aus Bethsaida, einer kleinen Stadt, der Handelsstadt, damals zur Zeit Jesu, wo der Jordan in den See Genezareth einfließt. Und dann das zweite Brüderpaar, Johannes und Jakobus. Es liegt hier also eine Parallelerzählung vor. Der Schauplatz ist das Meer von Galiläa, wie Markus sagt, nicht der See. Und der Schauplatz ist sein Ufer. Dieser geografische Ort ist der bevorzugte Wirkungsraum Jesu in Galiläa. Wahrscheinlich befindet sich Jesus in der Nähe von Kapharnaum, da er in der darauffolgenden Perikope in diese Stadt geht, in der zumindest Simon Petrus zu wohnen scheint. Berufungserzählungen, liebe Hörerinnen und Hörer, im Alten wie im Neuen Testament sind immer nach einer ganz besonderen Struktur aufgebaut, nach einem Fünfschritt. Und diesen Fünfschritt haben wir auch hier. Dieser erste Schritt heißt das Gehen. Jesus geht am See von Galiläa entlang. Er ist also unterwegs zu den Menschen. Er geht in ihre Alltagswelt hinein, dorthin, wo sie leben, wo sie arbeiten. Er ist ein Wanderprediger. Er ist immer unterwegs. Im Markus-Evangelium wird uns Jesus immer als der geschildert, der immer zu den Menschen unterwegs ist. Nur an einer einzigen Stelle wird es von ihm heißen, dass er sich setzt. Und das ist im 9. Kapitel. Davon werden wir später hören. Das zweite Glied dieser literarischen Struktur nach dem Gehen ist das Sehen. Er sah den Simon und Andreas, die auf dem See ihre Netze auswarfen. Dieses Sehen ist nicht ein optisches Wahrnehmen. Es ist sein erwählender Blick. Er nimmt die beiden mit seinem Herzen wahr. Jeder Berufung geht der Erwählung voraus. Ganz deutlich wird dies in der Berufungserzählung des Propheten Jeremia, wenn es heißt, noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich auserwählt. Das dritte Glied dieser literarischen Struktur ist dann, er ruft sie beim Namen. Bei der Taufspendung ist die erste Frage, die der Priester oder Diakon an die Eltern stellt, welchen Namen habt ihr eurem Kind gegeben? Mit diesem Namen wird die Einzigartigkeit der Person vor Gott ausgedrückt. Vor Gott sind wir nicht irgendwer, sondern wir sind einmalig, wir sind unaustauschbar. Er kennt jeden von uns mit Namen. Beim Propheten Jesaja heißt es, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Das vierte Glied schließlich in dieser literarischen Struktur ist dann der Ruf in die Nachfolge. Kommt her, folgt mir nach. Das ist eine Bewegung auf Jesus hin. Es gibt die Richtung an, in die der Berufene sich bewegen soll, in die der Getaufte sich immer bewegen soll. Berufung bedeutet immer auf Jesus zugehen, Liebesgemeinschaft mit ihm haben. Nur in einer lebendigen Christusbeziehung kann Berufung glaubwürdig und fruchtbringend gelebt werden. Und schließlich das fünfte und letzte Glied, die Antwort der Berufenen. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Wir dürfen darin jetzt keinen historischen Bericht sehen, dass die plötzlich aufgehört hätten zu arbeiten, dass sie aufgehört hätten, für ihre Familien zu sorgen. Sie werden auch später immer wieder mal zurückkehren zu ihren Netzen. Und Jesus wird vom Boot des Petrus aus öfters predigen. Das Würstchen zugleich ist ein Lieblingswort im Markus-Evangelium. Es kommt insgesamt 19 Mal vor. Das ist relativ häufig und drückt die Dringlichkeit aus. Jetzt oder nie. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Die Antwort der Berufungen ist kein Diskutieren. Was habe ich davon? Was zahlst du mir dafür? Wie viel Urlaub habe ich bei dir? Wie viel verdiene ich bei dir? Sondern die Antwort der Berufenen ist ein Gehen im liebenden Gehorsam. Sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Wenn Sie mal Zeit haben, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie im Alten Testament die Stelle 1 Könige Kapitel 19 Vers 19 aufschlagen. Dort wird uns die Berufung des Elisha durch Elia geschildert. Ein Prophet beruft also einen Prophetenschüler. Aber dieser Prophet bedarf eines äußeren Zeichens der Berufung, nämlich des Prophetenmantels. In 1 Könige 19 wird es heißen, er legte seinen Prophetenmantel um Elisha und hat ihn dadurch in die Nachfolge der Propheten hineingestellt. Jesus braucht kein äußeres Zeichen, er braucht kein äußeres Symbol. Das berufende Wort allein genügt. Kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Dieser Abschnitt soll aber nicht nur exegetisch erläutert werden, sondern auch spirituell ausgedeutet werden. Was nämlich von diesen ersten Jüngern ausgesagt ist, das hat für uns alle eine Bedeutung, für uns als Getaufte. Denn im Sakrament der Taufe ist Gottes berufendes Wort an uns ergangen und er möchte, dass wir ihm mit unserem ganzen Leben antworten. Aus dem vorliegenden biblischen Text können wir nun also einige Merkmale einer biblischen Berufung ablesen. Und diese Merkmale kennzeichnen nicht nur den Weg der Jünger damals, sondern auch unseren Weg als Christen. Ein erstes Kennzeichen besteht darin, dass Berufung immer von Gott ausgeht oder von Christus, von Jesus ausgeht. Unser Text verdeutlicht das hier. Alle Initiative geht von Jesus aus. Er geht am See von Galiläa entlang. Er sieht die Jünger. Er ruft sie beim Namen. Er sagt zu ihnen, kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Immer ist Jesus der Aktive. Berufung geht immer von Jesus oder von Gott aus. Er ruft, wenn er will, wann er will, wo er will. Er ist und bleibt der Souverän und er wählt mit Vorliebe die Einfachen und die Schwachen. Es hat in der Kirchengeschichte immer wieder mal Zeiten gegeben, wo Kardinäle ihre Neffen schon als Bischöfe eingesetzt haben und so weiter. Es war die Renaissancezeit, es waren auch andere Zeiten. Diese Zeiten gehören zu den dunkelsten der Kirchengeschichte, wo dieses Axiom, wo dieses Kennzeichen missachtet wird, wo der Mensch sich in den Mittelpunkt stellt, wo der Mensch versucht zu berufen, da kann Heilsgeschichte nicht geschehen. Heilsgeschichte geschieht dort, wo Gott beruft oder wo Jesus Christus beruft. Ein zweites Kennzeichen biblischer Berufung, Lebensgemeinschaft mit Christus. Die Berufung bindet in eine innige Lebensgemeinschaft mit Christus. Und diese Gemeinschaft ist nicht auf Zeit, versuchen wir es mal, sondern auf Dauer angelegt. Und diese Lebensgemeinschaft umfasst alle Lebensbereiche. Diese Lebensgemeinschaft, liebe Hörerinnen und Hörer, wird zur Leidens-, zur Todes-, zur Auferstehungsgemeinschaft mit ihm. Das betrifft auch uns. Das Siegel der Taufe, das in uns eingesenkt ist, bindet uns zeitlebens, auch im Tod und in der Auferstehung, an Christus, den Herrn. Ein drittes Kennzeichen, Die Berufung in der Nachfolge hat so etwas wie einen Bruch mit dem bisherigen zur Folge. An der Jüngerberufung wird deutlich, dass durch das berufende Wort Jesu nicht mehr ihr eigener Wille und ihr eigenes Wollen von Bedeutung sind. Zugleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Dies ist kein historischer Bericht und will nicht sagen, dass sie ab nun nie mehr zu den Netzen zurückgekehrt sind. Wohl aber finden wir einen Hinweis darauf, dass von nun an die Lebensgeschichte, die Lebensgemeinschaft mit Jesus an erster Stelle ihres Lebens steht und alles andere diesem Geschenk unterzuordnen ist. Für unser Leben als Christen bedeutet das, die oberste Norm unseres christlichen Lebens ist und bleibt die Frohbotschaft Jesu Christi, ist und bleibt das Evangelium. Alle anderen Lebensbereiche sind dieser Norm unterzuordnen. Unser Weg als Christen schließt notwendigerweise andere Wege aus, die mit diesem Weg nicht vereinbar sind. Ein weiteres Kennzeichen: Jesus erwählt seine Jünger. Wollte zur Zeit Jesu ein junger Mann Rabbi werden, so suchte der Schüler sich seinen Meister aus. Die Qualität eines Rabbi war an der Anzahl seiner Schüler abzulesen. Jesus kehrt diese Praxis ins Gegenteil um. Nicht die Schüler suchen sich den Meister aus, sondern der Meister beruft seine Jünger. Darum sagt Jesus im Johannesevangelium: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, damit ihr Frucht bringt. Schließlich ein vorletztes Kennzeichen der Jüngerberufung: Die Jünger lernen am Beispiel Jesu selber. Auch hier unterscheidet sich die Praxis der Jünger von den Rabbinenschülern. Haben diese aus der Tora, aus den jüdischen Schriften gelernt, so lernen die Jünger Jesu am Beispiel Jesu. Vom ersten Tag ihrer Berufung begleiten sie ihn und lernen aus seinen Worten und aus seinen Taten. Darum sagt der Herr bei der Fußwaschung zu den Seinen: Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit auch ihr so tut, wie ich an euch gehandelt habe. Dies ist für uns Auftrag und Verpflichtung. Jesus immer besser kennenlernen. Daher sollte das gläubige Lesen der Heiligen Schrift, die sogenannte Lectio Divina, die geistliche Schriftlesung, regelmäßig in unser Gebetsleben eingebunden sein. Bedenken wir das Wort des heiligen Hieronymus: Wer die Bibel nicht kennt, kennt Christus nicht. Und schließlich noch ein letztes Kennzeichen biblischer Berufung. Auch das ist wichtig. Die Gefahr des Scheiterns ist immer gegeben. Auch dies gehört zu den Kennzeichen. Wir wissen nicht von vornherein, ob wir Christus ein Leben lang treu bleiben können. Von den 12 Jüngern, die Jesus erwählt hat, haben nur 11 ihr Ziel erreicht. Der 12. hat ihn verraten. Mit Scheitern ist nicht nur das endgültige Verlassen dieses Weges gemeint, sondern auch dieser heimliche Rückzug aus der Lebensgemeinschaft mit Christus, dieses Untreuwerden im Kleinen. Hier wird deutlich, wie wichtig das Gebet um die Treue in unserer Berufung ist. Denn nicht die Begeisterung ist das Große, sondern die Treue, die ein Leben lang hält. Was wir in der Stunde der Begeisterung versprochen haben, sagt Gertrud von Lefort. Jesus erwählt und beruft Mitarbeiter für seinen Dienst. Das Kleine erwählt er immer wieder, um das Starke zu beschämen. Einfache Fischer, nicht gerade ehrenwerte Berufe zur damaligen Zeit. Er holt sich einen Franz von Assisi, macht ihn zum Ärmsten der Armen, um seine Kirche zu erneuern. Er beruft ein 13-jähriges Bauernmädchen, Johanna von Orleans, um Orleans zu befreien. Er ruft einen Johannes Vianney, den unbegabtesten aller Studenten, aus dem Priesterseminar in Lyon, um die Dorfkirche von Ars zu einem geistlichen Zentrum zu machen. Und er holt sich einen 9-jährigen Buben aus der Nähe von Turin, Johannes Bosco, den seine Mitschüler Esel von Becki nennen, um durch ihn zahllose Jugendliche zum Heil zu führen. Dem Sakrament der Taufe geschenkte Lebensgemeinschaft mit Christus ist und bleibt immer auch für uns liebe Hörerinnen und Hörer, eine Liebesgemeinschaft, die nur im liebenden Gehorsam und in liebender Hingabe gelebt werden kann. Statt einer Scheidung zwischen Laien und Priestern steht am Anfang des Christentums die Scheidung zwischen Kirche und Welt. Die Jünger Jesu stehen im Widerspruch zur Welt, aus der er sie erwählt hat. Von Gott sind sie berufen, in die Welt das Reich Gottes hineinzutragen, aber nicht mehr von der Welt zu sein. Der Christ ist nicht von dieser Welt, aber tief hineingenommen in diese Welt. Das Ziel göttlicher Berufung ist die Teilhabe am göttlichen Leben. Oder sagen wir es konkreter, die Teilhabe an der Heiligkeit Gottes. Diese göttliche Heiligkeit ist kein lebensfremdes, übermenschliches Ideal, das jenseits unseres Alltags liegt. Die Heiligkeit der Christen ist eine menschliche Heiligkeit und als eine Gemeinschaft von Heiligen gehen wir auf die Vollendung bei Gott zu. Diesem Ruf zu einer menschlichen Heiligkeit haben die Heiligen dadurch entsprochen, indem sie die Heiligkeit nicht zur Ausnahme, sondern zur Regel ihres geistlichen Lebens gemacht haben. Wie viele Wege gibt es zu Gott? Wurde Papst Benedikt einmal gefragt. So viele, wie es Menschen gibt, hat er geantwortet. So möchte ich nun schließen mit jenen Worten, die Sören Kierkegaard zugeschrieben werden. Die Bewunderer rühmen die großen Taten Jesu in dieser Welt von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus in der Welt von heute gegenwärtig sein will. Die Bewunderer gehen einer letzten Entscheidung für Jesus aus dem Weg. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal vorbehaltlos mit dem Schicksal Jesu. Die Bewunderer sind heute von Jesus begeistert und morgen von einem anderen. Die Nachfolger machen ihre Entscheidung nicht mehr rückgängig. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Bewunderer sonnen sich im Glanz Jesu. Nachfolger wenden sich dem Elend dieser Welt zu. Jesus wollte keine Bewunderer, sondern Nachfolger.
Ein herzliches Dankeschön an Pater Dr. Josef Weber für diese Gedanken, dass er uns auch dazu anspornt, nicht nur Bewunderer zu sein, sondern Nachfolger zu werden und das auch in unserem Alltag umzusetzen. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal anhören möchten, haben Sie zwei verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist, Sie können eine CD beim CD-Dienst bestellen. Dazu wählen Sie die Nummer 08328 921 120. Eine andere Möglichkeit ist, auf unsere Homepage zu gehen, www.horeb.org, und da den Reiter Podcast anzuklicken, dann die Sendung Spiritualität zu wählen. Da finden Sie dann in wenigen Stunden das File, das Sie herunterladen können, um die Sendung noch einmal anzuhören. Es hat mich gefreut, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie die nächste Folge mitbekommen wollen, diese wird morgen gesendet um 14 Uhr, bin ich wieder mit Pater Dr. Josef Weber verbunden und er wird dann über die Wahl der 12 sprechen und das Kapitel 3, die Verse 13 bis 19 betrachten. Ihnen einen gesegneten Nachmittag, Ihr Nikolaus Albert.